Mumonkan, Nummer 39. Ein Fehler beim Sprechen. Ein Mönch sagte zu Umon: Die Leuchtkraft des Buddhas erleuchtet still das ganze Universum. Aber bevor er den Vers abschließen konnte, sagte Umon: Sind das nicht die Worte von Shosetsu, dem Genie? Ja, sind es, antwortete der Mönch. Du hast einen Fehler beim Sprechen gemacht, sagte Umon. Später kam Shishin Senji auf diese Sache zurück und sagte: Sag mir, zu welchem Zeitpunkt hat der Mönch beim Sprechen einen Fehler begangen? Ja, wie immer können sich die Leute in der Gegenwart und in der Zukunft bequem hinsetzen. Ein Fehler beim Sprechen, das ist die Übersetzung, wie wir sie von Sekida übernommen haben. Die Übersetzung, die ich gestern benutzt habe und jetzt auch benutze, ist keine japanische Übersetzung, also nicht keine Übersetzung aus dem japanischen Originaltext, sondern aus dem chinesischen. Also die meisten Übersetzungen sind entstanden, indem Japaner diese Koans aufgeschrieben und kommentiert haben, und von denen gab es dann verschiedene englische Übersetzungen. Und jetzt lese ich mal die Übersetzung vor aus dem chinesischen Text direkt ins Deutsche. Nummer 39. Yunmens, deine Worte fallen ins Leere. Nochmals Yunmen. Weil ein Mönch zu einer Frage ansetzte, klares, ruhiges Licht füllt rings die leeren Weiten der Milchstraße. Und noch ehe er den ersten Satz vollendet hatte, fiel ihm Men ins Wort. Das sind doch, nicht wahr, die Worte des Sangzhuo, des hervorragend Begabten. Und der Mönch sagte: Ja. Da sagte Men: Deine Rede fällt für wahr ins Leere. Später griff Xi Jin dieses Mondo mit spitzen Fingern auf und sagte: Nun sag einmal, wieso ist die Rede dieses Mönches ins Leere gefallen? Woman sagt dazu: Falls du in diesem Punkt erblicken kannst, Yunmens einsam allüberragendes Wirken, und was diesen Mönch betrifft, weshalb seine Rede ins Leere fällt, dann bist du würdig, Menschen und Göttern als Lehrer zu dienen. Falls es dir aber doch noch nicht klar ist, kannst du nicht einmal dich selbst retten. Der Lobgesang lautet: Reißender Strom, hinab hängt der Angelhaken. Seine Gier nach dem Köder, sie tritt deutlich hervor. Den Mund zum Spalt, noch kaum geöffnet. Sein Leben, schon ist es dahin. Ja, in der Standardübersetzung, die wir benutzen, ein Fehler beim Sprechen. Hier. Deine Worte fallen ins Leere. Und wenn man mal davon ausgeht, dass die Japaner den Sinn zumindest teilweise richtig erfasst haben, dann hat es tatsächlich eine negative Bedeutung. Deine Worte fallen ins Leere. Diese Wendung fallen ins Leere taucht auch in anderen Korans auf. Es gibt einen Koran, Hikikan Roku, wo es um die Schneeflocken geht. Wunderschöne Schneeflocken, aber sie fallen nirgendwo hin. Sie fallen ins Leere. Glaubt man den Lehren EH des Mahayana-Buddhismus, ist letztlich alles leer. Alle Dinge in der Welt sind leer, wie es im Hanyashingyo heißt. Auch in den anderen Schulen des Buddhismus, auch in den früheren Schulen des Buddhismus, gibt es diesen Begriff leer, aber leer ist da, zumindest im Theravada, meistens noch bezogen nicht auf das gesamte Universum, sondern leer ist die Person. Beziehungsweise leer ist immer eine Beschreibung dahingehend, dass etwas keine Identität hat, keine Existenz aus sich selbst. Das ist im Theravada leer. Im Mahayana ist Leerheit synonym mit Wirklichkeit. Alle Dinge in der Welt sind leer. Deine Worte fallen ins Leere. Die Schneeflocken fallen ins Leere. Wenn wir hören, dass Dinge ins Leere fallen, dann macht uns das erstmal Angst. Wenn wir wissen, dass unsere Worte auf fruchtbarem Boden fallen, dann haben wir etwas richtig gemacht. Dann sind wir davon überzeugt, dass alles in Ordnung ist. Wenn unsere Worte aber ins Leere fallen, dann heißt das zumindest, dass das Ganze sinnlos war. Zeitverschwendung. Nutzlos. Letztendlich dem Untergang geweiht. In seltenen Fällen gibt es das auch bei uns in der westlichen Kultur, dass man das positiv sieht. Denn wenn man Klagen hat, geht man zu einem leeren Brunnen und kann dem sein Leid klagen. Niemand hört zu. Nur der leere Brunnen. Aber ansonsten ist die Vorstellung, dass etwas ins Leere fällt, für uns beängstigend. Das ist für uns deswegen beängstigend, weil es uns damit letztendlich konfrontiert, dass die Dinge, die mir persönlich gehören, die zu meinem Ich gehören, sich auflösen. Also, dass das, was ich für meine Persönlichkeit halte, womit ich die Welt formen will, womit ich Spuren in der Welt hinterlassen will, dass sich das auflöst, dass es verschwindet. Ein Buch, was ich habe, heißt Keine Spuren im Wasser. Und im Zen geht es immer darum, keine Spuren zu hinterlassen. Genau das Gegenteil von dem, was man normalerweise macht. Übrigens, diese ganze Dharma-Nachfolger-Geschichte ist letztendlich auch das Gegenteil davon. Es bedeutet, Spuren zu hinterlassen. Wozu braucht man das? Und es wird gesagt, dass Huineng, der sechste Patriarch, als er das erkannt hat, dass dieses einfache Weitergeben von Gewand und Schale auch bedeutet, dass Leute sich darum streiten und dass man Spuren hinterlässt, dass er gesagt hat, dass es nicht fortgeführt werden soll. Dass man das entfernen soll. Dass man diese Manifestationen, Kristallisationen von Anhaftungen, auch Anhaftungen an die Lehre weglassen sollte. Von Mingyo Rinpoche gibt es eine Geschichte darüber, wie er einen Schüler hat, dem er das erklärt mit der Leerheit. Und dass aus buddhistischer Sicht nichts existiert in der konventionellen Art und Weise, wie wir uns vorstellen, dass es existiert. Und sein Schüler denkt offensichtlich sehr intensiv und lange darüber nach. Und irgendwann kommt er voller Panik zum Rinpoche gerannt und sagt, wenn nichts da ist, dann ist auch dieses ganze Gebäude nicht da. Dann falle ich doch ins Bodenlose, dann falle ich doch auf den Boden. Und der Rinpoche nickt nur, glaube ich, sagt er, weiter nicht zu. Und der Schüler geht wieder weg und ist in Panik. Er wird in die Leere fallen. Wenn wirklich alle Dinge leer sind, das sind auch alle Dinge, die mir eine Stütze geben könnten, leer. Ich kann mich auf wirklich nichts stützen. Die Gebäude, die Strukturen, nicht mal die materielle Welt hat eine Existenz in sich. Nicht mal auf die kann ich mich verlassen. Ich falle ins Bodenlose. Und der Schüler denkt weiter nach, verzweifelt. Und irgendwann kommt er intellektuell zumindest auf die Lösung und kommt wieder und sagt dem Rinpoche, dass er das jetzt verstanden hat. Dass es zwar so ist, das Gebäude leer ist, aber dass er selbst auch leer ist und dass es deswegen niemand gibt, der ins Bodenlose fällt. Das heißt, wenn man diese Geschichte nimmt, unsere Angst vor der Leerheit kommt nicht daher, dass die Leerheit an und für sich zu fürchten wäre. Leerheit kann man immer falsch verstehen. Leerheit heißt nicht eine schwarze dunkle Masse. Leerheit heißt einfach nur nichts, woran man mich festhalten kann. Wie Rinzai sagt, du kannst keinen Pfahl ins leere Weltall schlagen. Sowas gibt es nicht. Auch nicht die Lehre des Buddha. Also, Leerheit an und für sich muss kein Problem sein. Das Problem, was ich mit der Leerheit habe, taucht auf, wenn ich versuche, die Leerheit meiner Ich-Erfahrung gegenüberzusetzen. Und wenn ich mir die Eigenschaften der Leerheit angucke, oder eigentlich die Nicht-Eigenschaften, und sie mit meinem Ich vergleiche, dann sehe ich diesen Widerspruch. Alle Dinge in der Welt sind leer, bedeutet, die Dinge haben keine Identität und die Dinge verändern sich dauernd. Sie werden irgendwann wieder verschwinden. Sie sind wie ein oft benutztes Gleichnis im Mahayana ist, sind eigentlich nur Spiegelungen. Sie existieren nicht aus sich selbst. Und das gilt für alles, sagt die Mahayana-Lehre von der Leerheit. Und wenn ich diese Eigenschaft der Leerheit in Bezug setze zu meinem Ich, zu meiner Ich-Vorstellung, dann entsteht erst ein Problem. In dem Moment, wo ich sage, mein Ich sollte aber nicht so sein. Ich möchte eigentlich beständig sein. Ich möchte unveränderlich sein. Ich möchte wissen können, wer ich bin. Das möchte ich genau wissen können. Selbstsicher. Selbstsicher, wie wir es normalerweise verstehen, ist eigentlich eher eine Form von Selbstzufrieden. Jemand, der psychologisch selbstsicher ist, ist jemand, der eigentlich über sein Selbst gar nicht nachdenkt. Der sich, wenn er in eine komische Situation gerät, die für andere Leute sehr schwierig wäre, überhaupt keine Gedanken darüber macht. Das ist eigentlich Selbstsicherheit. Letztendlich darauf basierend, dass man sich über sich selbst nicht zu viele Gedanken macht. Wenn ich dagegen an meinem Bild von mir selbst festhalte, wenn es mir wichtig ist, und ich gerate in eine Situation, wo dieses Selbstbild in Frage gestellt wird, dann bin ich verunsichert. Weil unsere ganze gesellschaftliche Überlebensstrategie darauf beruht, dass wir immer sagen können, wer wir sind, was man mit uns tun darf, was unsere Eigenschaften sind, was unsere Position ist, wie man mit uns umgehen kann und so weiter und so fort. Deswegen ist Besitz auch so wichtig. Besitz ist etwas, um unserem Ich, was seinem Wesen nach, das wissen wir, etwas fließend und etwas instabil ist, etwas mehr Stabilität zu verleihen. Meine Empfindungen, meine Wünsche, meine Beziehungen, das ist alles sehr instabil. Ein Goldbarren im Keller ist sehr stabil und sehr massiv. Deswegen ist Gold so beliebt. Also, wenn mein Ich, wenn mein Selbstbild in Frage gestellt wird, macht mir das Angst. Wenn jemand sagt, wie der Buddha, alle Dinge in der Welt sind leer, dann macht uns das Angst und verunsichert uns. Und mehr oder weniger sind wir auch nicht bereit, das anzunehmen. Auch wenn man diese ganze philosophische Konzeption von Leerheit aus dem Mahayana weglässt, könnten wir zumindest anerkennen, dass wahr ist, was der Buddha im Pali-Kanon sagt, dass alle Dinge vergänglich sind, dass alle Dinge nicht ich sind, und dass alle Dinge leidhaft sind, weil wir sie loslassen müssen. Zumindest den Teil könnten wir akzeptieren. Und letztendlich haben wir auch keine andere Wahl, als das zu akzeptieren. Denn auch wenn wir das vielleicht nicht wahrhaben wollen. Wir werden alle älter. Und früher oder später werden wir unsere Kräfte verlieren. Unsere geistigen und unsere körperlichen Kräfte. Und wir werden sterben. Und auf dem Weg dahin werden wir auch all die Dinge verlieren, die wir vorher aufgebaut haben, um unser Ich, um unser Selbstbild stabil zu machen. Das ist einfach die Realität. Das ist nichts, was der Buddha sich ausgedacht hat, um seine Religion besser zu verkaufen. Eigentlich ist es etwas, woran man erkennen kann, dass es echt ist, ist, wenn jemand dir etwas gibt, was schlecht zu verkaufen ist. Die anderen Religionen verkaufen etwas Fantastisches. Ja, ja, Körper vergänglich. Das ist so. Aber wenn du den richtigen Gott anbetest, die richtigen Übungen machst, den richtigen Guru findest, dann wird zwar dein Körper sterben, aber der wichtige Teil von deinem Ich, deine Seele, das wird überleben. Oder wiedergeboren. Oder am jüngsten Tag auferstehen. Was auch immer. Das sind die Versprechen, die andere Religionen machen. Das Versprechen ist letztendlich, dass das, was der Buddha behauptet, dass alles Geburt, Alter, Krankheit und Tod unterworfen sei, dass das für einen kleinen Teil nicht zutreffend wäre. Und zwar zufälligerweise der kleine Teil, der mein Ich ausmacht. Das heißt, ich bin gerettet. Ich muss zwar andere Sachen opfern, okay, das ist dann der spirituelle Weg, dass man sich vom Körper trennt, aber dafür kann ich halt meine Seele retten. So funktioniert Christentum letztendlich. Das ist auch der Gedanke hinter den meisten asketischen Praktiken. Askese beruht im Grunde genommen darauf, dass ich sage, ich opfere meinen Körper, um mein Ich zu retten. Und das passt auch sehr gut zu unserem Belohnungsdenken. Je mehr ich mich piesacke, je mehr es wehtut, desto besser ist es. Je größer das Opfer, desto größer der Gewinn. Das ist Askese, wenn man Askese als Weg der Qual des Körpers versteht. Es gibt eine andere Bedeutung von Askese, eigentlich die ursprüngliche. Und das bedeutet dann einfach nur Triebverzicht. Das heißt, nicht versuchen, mehr zu kriegen, als man braucht gerade. Aber die Askese, wie sie meistens gepflegt wird, sowohl in Indien, zur Zeit des Buddha, als auch im Christentum, kennen wir auch, sich selbst geißeln und solche Dinge, hat genau dieses Bild zum Hintergrund. Ich kann mein Ich retten, indem ich den Körper quäle. Und teilweise schwappt das auch in unsere Zen-Übung über. Es gibt diese Sichtweise auch definitiv in der japanischen Kultur und im japanischen Zen. Es gibt Beschreibungen, wie Leute sich systematisch zu Tode hungern, vor ihrem Tod jahrelang fasten oder monatelang fasten und schließlich eine Mischung aus Urushino-Lack zu sich nehmen, damit sie lebendig mumifizieren. Das alles hat aber mit dem Weg des Buddha nichts zu tun. Denn der Buddha wollte keine Mumie werden. Der Buddha wollte uns eigentlich zeigen, wie wir damit umgehen können, dass alle Dinge in der Welt leer sind. Und der Mann, der Schüler in der Geschichte vorhin von Mingyo Rinpoche, hat diese Lösung eigentlich gefunden. Das Problem besteht eben nicht darin, anzuerkennen, dass alle Dinge in der Welt leer sind, sondern es besteht einfach nur darin, anzunehmen, dass ich der kleine Punkt, für den ich mich halte, dass der irgendwie davon ausgenommen sein könnte. Und darüber hinaus, dass das überhaupt wünschenswert wäre. Dahinter steckt die Vorstellung, ich kann nur glücklich sein, wenn ich sicher bin, wenn die Situation stabil ist, wenn alles immer gleich bleibt. Und wenn wir uns wirklich das Leben anschauen, dann ist das nicht so. Tatsächlich ist unser Leben ständige Veränderung. Und auch wenn wir vielleicht konservativ sind, müssen wir doch sagen, ohne Veränderung ist Leben eigentlich gar nicht denkbar. Wenn ich sage, ich möchte leben, dann möchte ich eigentlich, dass Sachen sich verändern. Dass Sachen sich entwickeln. Wenn man durchs Jahr schaut, wenn man sieht, wie die Pflanzen sich entwickeln, dann hat man einen guten Einblick da rein, wie das ist. Im Winter sind die Pflanzen tot oder wirken tot, sind unter der Erde. Irgendwann im Frühjahr kommen sie aus dem Boden und sie entfalten sich. Und jeden Tag im Jahr sehen diese Pflanzen anders aus. Genauso ist es, wenn man darauf achtet, fotografiere ja seit einiger Zeit ein bisschen. Wenn man darauf achtet, das, was uns so statisch erscheint, unsere Sicht auf die Welt, verändert sich dauernd. Diese Häuser, die hier seit Jahrzehnten oder teilweise auch seit Jahrhunderten vielleicht stehen, die nehmen wir genauso wahr, als stabil, unverändert. Wenn man fotografiert, geht man irgendwann durch eine Straße und denkt, oh, tolles Licht, muss ich aufnehmen. Und dann hat man vielleicht keinen Fotoapparat dabei oder ist zu faul, den rauszunehmen. Und denkt, das mache ich nachher, das Foto. 5 Minuten später, 20 Minuten später, eine Stunde später. Und das ist weg. Dieses Licht kommt nie wieder. Das heißt, das, was das Leben eigentlich erst schön macht, besteht in dieser Veränderung. Dass die Sachen jeden Augenblick neu sind. Sich dauernd wirklich in einem etwas anderen Licht, in einer etwas anderen Form, in einer etwas anderen Perspektive zeigen. Eine Teemeisterin hat mir mal erzählt, wie das eigentlich ist mit Teezeremonien. Dass die Herausforderung da ist, dass man eigentlich nie zweimal die gleichen Gäste hat. Jedes Mal irgendwelche Leute dabei, die es vielleicht noch nicht ganz kennen, die Teezeremonie oder die Zusammensetzung der Gruppe ändert sich oder die Leute kennen ein bisschen Teezeremonie, haben aber in der Zwischenzeit seit der letzten Zeremonie etwas dazugelernt. Es sind nie zwei Teezeremonien vollkommen gleich. Und dass das nichts Schlimmes ist, sondern dass das die Herausforderung ist, wenn man den Weg des Tees geht. Damit umzugehen und das kreativ zu gestalten. Seine Freude daran zu finden, dass es jedes Mal anders ist. Mir ist dann erst klar geworden, wie ich mit unseren Sessions zum Beispiel umgehe. Dass ich jahrelang versucht habe, das ideale Session zu finden. Und man das endlich mal so hingekriegt hat, dass alle wissen, wie es geht, dass alle Formen richtig eingehalten werden und dass das Essen richtig gekocht wird, zur richtigen Zeit auf den Tisch oder in die Sendung kommt und so weiter und so fort. Und es ist nie passiert. Natürlich ist es nie passiert. Und deswegen bin ich jedes Mal diesem Ideal hinterhergelaufen, wie es eigentlich sein müsste. Wenn einen das genügend frustriert, kommt man auf die Idee, dass man das aufschreiben sollte. Dass man einen Plan machen sollte für die Sessions, damit das endlich mal dahin kommt, dass man das perfekte Session erlebt. Und auch damit kann man sich lange Zeit beschäftigen. Letztendlich auch wieder nur ein Ausfluss meines Ichs, meiner Vorstellung, wie ich bin, meiner Vorstellung, wie Zen ist und wie Zen zu sein hat, meiner Meinung nach. Das Ergebnis ist dann, außer dass man sich viele Stunden damit beschäftigt, im Geiste etwas zu entwerfen, was man dann nie aufschreibt, in meinem Fall bisher, ist dann eben auch, dass man diese ganzen Sessions, weil sie ja nicht perfekt sind und dem Ideal nicht entsprechen, nicht wirklich erlebt. Alle diese Sessions waren da, aber ich habe sie immer mit einem imaginären Session verglichen, das überhaupt nicht existiert. Und im Vergleich zu dem waren sie halt nicht perfekt. Leerheit ist ein Feind unserer Vorstellung von Perfektion. Unsere Vorstellung von Perfektion ist, alles muss so laufen, wie ich es will. Herrschaft über die ganze Welt letztendlich, der Anspruch. Und wenn alle das tun würden, was ich denke, dann wäre das ja ein guter Platz, diese Welt. Wenn man sich genauer anschaut, was man beim Sitzen kann, was einem alles durch den Kopf geht, an komischem Zeug, kann man eine Ahnung dafür kriegen, wie diese Welt aussehen würde, wenn ich sie regieren könnte, vollständig. Wenn es tatsächlich möglich wäre, dass mein Ich alles kontrolliert. Es ist nicht so und es ist nicht bedrohlich, sondern es ist eigentlich der Weg zur Freiheit. Der Weg zur Freiheit besteht eigentlich nur darin, zu akzeptieren, dass diese Leerheit nichts Bedrohliches ist. Wenn die Worte ins Leere fallen, was ist daran schlimm? Nicht nur die Worte fallen ins Leere, auch alles, was ich in diesem Leben tue, fallen ins Leere. Diese Worte, die ich jetzt spreche, fallen ins Leere. Die Dinge, die ich tue, fallen ins Leere. Sachen, die ich besitze, fallen ins Leere. Ist das ein Problem? In dem anderen Koan, was ich erwähnte mit den Schneeflocken. Kommt der Satz, wunderschöne Schneeflocken, aber sie fallen nirgendwo hin. Das ist nur beängstigend, wenn ich diese Schneeflocken meine festhalten zu müssen. Ein anderer Spruch, den Harada Roshi auch sehr schön kalligrafiert hat, ist: Jede Schneeflocke fällt genau richtig. Und das ist das, worum es letztendlich geht. Dahin zu kommen, zu verstehen, dass auch die Dinge, die ins Leere fallen, genau richtig fallen. Und Sitzen ist letztendlich endlich eigentlich nur ein Weg zu dieser Erkenntnis aus eigener Erfahrung zu kommen. Wenn ich sitze, nehme ich wahr, dass mein Ich, mein Willen meistens woanders hin will. Dass mein Geist die ganze Zeit durch die ganze Welt streift und versucht, die Welt zu kontrollieren. Und dieses Ich, irgendwie bei dieser erdrückenden Leerheit, die mich umgibt, zu behaupten. Sitzen hat eigentlich nur, wenn es überhaupt einen Zweck hat, den Zweck, wie eine Schneeflocke zu werden und genau richtig zu fallen und genau richtig zu sitzen. Letztendlich so zu sitzen, dass nichts mehr fehlt. Nur sitzen. Genau richtig. Mehr gibt es nicht. Vielen Dank.